Ich spreche heute mit Dr. Hans-Joachim Marz, dem bekannten Psychoanalytiker, über ein Thema, über das nicht gerne gesprochen wird. Es ist das Thema Tod. Wir müssen aber über dieses Thema sprechen, weil wir, wenn wir die Angst vom Tod verlieren, sehr viel für unser eigenes Leben an Sinn gewinnen können. Und dass Hans-Joachim Marz bereit ist, über dieses Thema zu sprechen, darüber freue ich mich sehr. Es geht um seine Lebensabschlussphase und ich kann nur sagen, die nächsten 70 Minuten werden auf jeden Fall sehr spannend.
Im Gespräch.
Ich freue mich heute sehr auf dieses Gespräch und grüße ganz herzlich Dr. Hans-Joachim Marz. Hallo, lieber Hans-Joachim. Schön, dass du da bist.
Ich grüße dich ebenso. Hallo.
Wir haben uns vor vielen Jahren kennengelernt, bei dir damals in Halle an der Saale. Da haben wir ein erstes Gespräch geführt und von diesem Zeitpunkt an war ich fasziniert von deinen Betrachtungen und vor allem auch dem normopathischen Leben. Diesen Begriff kannte ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht und über die Jahre haben wir immer wieder miteinander gesprochen und hatten vor kurzer Zeit eine Online-Veranstaltung. Da warst du bei mir zu Gast. Und es fiel ein Wort, da habe ich gesagt, darüber müssen wir beide unbedingt sprechen, weil ich dieses Thema so unglaublich wichtig finde. Und zwar nanntest du die Phase, in der du dich gerade befindest, die Lebensabschlussphase. Das heißt, heute wollen wir über das Thema Tod sprechen und die Lebensabschlussphase. Und vor allem sprechen wir über dieses Thema heute eben nicht mit diesem Damoklesschwert, sondern einfach mit einer, ich möchte sagen, nahezu positiven Energie, weil es eben so wahnsinnig wichtig ist, den Tod nicht als etwas anzusehen, was furchtbar schrecklich ist, sondern was natürlich ist, was uns alle irgendwann ereilt und wir somit ja alle an diesen Punkt irgendwann kommen, uns natürlich die Frage zu stellen, haben wir unser Leben gelebt? Deswegen ist dieses Thema auch ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist für junge Menschen, weil sie dadurch sehr viel auch über das Leben vor allem lernen können und vor allem über das Leben, wie man ein richtiges Leben führt, also eben kein normopathisches Leben. Vielleicht einfach mal, lieber Hans-Joachim, wie kam es überhaupt zu diesem Wort Lebensabschlussphase? Weil ehrlich gesagt, vor dir habe ich diesen Begriff noch nie gehört in dieser Form.
Ja, ich habe den auch gesucht bei Herrn Google, aber dieses Wort gibt es tatsächlich nicht. Es scheint eine Erfindung von mir zu sein. Also mir kam das so in den Sinn. Man findet im Netz Lebensbilanz als vergleichbaren Begriff vielleicht. Aber für mich war es so, ich habe mir aber deutlich gemacht, ich bin jetzt in einem Alter, da ist der Tod absehbar. Also man kann das in Tagen, Wochen, vielleicht nach 1, 2, 3 Jahren sehen, aber es nähert sich Schritt für Schritt. Und so wie ich dazu eingestellt bin, habe ich mich gefragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich das Besondere, das Spezifische? Ich habe mir deutlich gemacht, dass eigentlich alle Lebensphasen, die wir so durchmachen, also angefangen von der frühen Kindheit, Schule, Ausbildung, Studium, Berufsarbeit, Familiengründung, Elternschaft, bis hin dann eben zur Rente. Und spätestens zu dieser Zeit, also Rente, wo wesentliche Bereiche des Lebens an Bedeutung verlieren, also die Berufsarbeit zum Beispiel, die regelmäßige Berufsarbeit, beginnt die Auseinandersetzung, ja, was ist denn jetzt noch, was bleibt, was ist jetzt noch möglich oder, also diese Frage, was ist noch möglich, hat ja immer damit zu tun, dass es mit dem Alter auch immer wieder Einschränkungen gibt, was nicht mehr geht. Und damit würde man sich unglücklich machen, wenn man nur diese negative Seite sieht. Und so habe ich mich immer wieder gefragt, und das tue ich immer noch, das ist nicht abgeschlossen, und was ist denn jetzt noch gut zu tun? Also nicht nur der Verlust, was ist der mögliche Gewinn? Und als Gewinn sehe ich genau diese Frage, wie gestalte ich jetzt mein Leben als Lebensabschluss vor dem Tod? Ich stehe manchmal morgens auf und sage mir, oh schön, ich habe heute noch einen Tag zu leben. Und ja, wie ist denn der anders als die sonstigen Tage? Ich weiß, das hat mich früher nicht so beschäftigt. Da ist man aufgestanden, zur Arbeit gegangen, wusste, dies und jenes ist zu tun. Aber jetzt frage ich mich nach dem Spezifischen. Was hat dieser Tag, wenn ich es mal jetzt ganz bisschen zugespitzt sage, das Warten auf den Tod, also dieser Tag, der also zählbar ist, bis es zu Ende geht, jetzt eine spezifische Möglichkeit oder Funktion. Und daraus ist dann eben dieser Begriff entstanden, es ist eine Lebensabschlussphase. Und da will ich sagen, die ist jetzt nicht biologisch, die könnte auch in jüngeren Jahren sein. Also ich meine, spätestens dann, wenn einem Menschen klar wird, dass das Sterben, der Tod unmittelbar bevorsteht, oder aber jetzt wie bei mir das Rentenalter, es geht klar, ich bin jetzt 82, es ist absehbar, dass es zu Ende geht. Also spätestens dann würde diese Frage entstehen, wie gestalte ich diese spezifische Lebensphase?
Woran liegt es, dass du so einen natürlichen Umgang damit hast? Weil meine Wahrnehmung ist nach wie vor in der Gesellschaft, und das haben wir ja auch gerade vor allem auch nochmal seit Corona erlebt. Deswegen haben aus meiner Sicht auch so viele Menschen dann am Ende mitgemacht, weil sie dieses Virus als etwas furchtbar Bedrohliches, als etwas Todbringendes angesehen haben und dabei völlig vergessen haben, aus meiner Sicht, das ist meine Beobachtung, ihr Leben zu leben, ihr wirkliches Leben zu leben. Aber woran liegt es bei dir, dass du da so ja fast locker mit umgehst und natürlich und darüber reden kannst, ja auch in deiner Familie? Du hattest in diesem Online-Treffen, was wir hatten, auch erwähnt, dass du eben auch gerade dabei bist, mit allen zu sprechen, also alles zu klären. Und hast du eine Idee, also kommst du aus einem Elternhaus, wo da schon locker mit umgegangen wurde, oder liegt das an deiner jahrzehntelangen Arbeit als Psychoanalytiker?
Das denke ich eher, dass es an der Arbeit liegt, also praktisch der lebenslangen Auseinandersetzung, was bedeutet Leben oder wie ist Leben, wie ist gutes Leben, schlechtes Leben, was macht einen glücklich, was ist der Sinn des Lebens? Das sind ja Fragen, die man im Beruf ständig hat, tagtäglich. Und damit hat man sie natürlich auch. Ich kann mit diesen Fragen nur umgehen, wenn ich für mich selbst Antworten finde. Und das sind ja keine Antworten, die ein für alle Mal feststehen, sondern die sind in Entwicklung, in Veränderung. Es ist immer ein dynamischer Prozess. Und du hast recht, was du eben nochmal festgestellt hast. Ich denke, der Tod ist das letzte große Tabu in unserer Gesellschaft. Und das hat mich natürlich auch sehr beschäftigt. Also gerade wenn ich mich frage, wie ist es bei mir? Wie denke ich? Wie will ich zu Ende kommen? Wie werde ich sterben? Was bedeutet der Tod für mich? Und ich dann anfange, mit Bekannten, Freunden darüber zu reden, dass kein großes Interesse ist an diesem Thema. Also auch im engeren Kreis, im Bekanntenkreis ist das oft tabuisiert. Und das hat mich befasst. Und ich habe erstmal eine allgemeine Antwort darauf, und die besteht darin, dass wenn man sich im falschen Leben befindet, und darüber müsste man ja weiter sprechen, was ist das?
Also in diesem normopathischen Leben.
Im normopathischen Leben. Das heißt, man lebt nicht nach seinen wirklichen Bedürfnissen und Möglichkeiten, sondern so, wie man leben muss. Das ist ja das Entscheidende. Man wird von Anfang an, wird einem vorgeschrieben, wie ich sein soll und was ich tun soll und unterlassen soll. Und das ist eine Entfremdung, eine Selbstentfremdung ins falsche Leben, ins normopathische Leben. Und das ist klar, wenn man also das Leben zumeist eben falsch lebt, also nicht so, wie man möchte und könnte, sondern wie man muss, kann man nicht zufrieden sein. Dann sind die Augenblicke der Zufriedenheit, des Glücklichseins, der Sinnerfahrung gering. Und von daher ist es für mich einleuchtend, jedenfalls so kenne ich es auch aus der therapeutischen Arbeit, diese Menschen scheuen sich an das Ende zu denken, an den Tod zu denken, weil sie nicht wirklich gelebt haben. Und deshalb ist für mich die entscheidende Antwort auf deine Frage, es geht darum, lebt ein Mensch so gut er kann im echten Sinn oder lebt er, wie er muss, also im normopathischen Sinn? Naja, und wenn du mich jetzt persönlich fragst, ist natürlich meine Arbeit verbunden mit einer eigentlich lebenslangen Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis, die auch kein Ende hat. Es gibt nicht, wie vielleicht manche denken oder manche Analytiker vielleicht sogar behaupten, man sei jetzt durchanalysiert und es ist alles klar. Das ist natürlich Unsinn. Diesen Zustand gibt es nicht. Das hat damit zu tun, weil sich die äußeren Verhältnisse ja ständig verändern, in denen man lebt oder leben muss. Und man sich auch verändert und die inneren Verhältnisse, die Lebensumstände werden anders. Also es ist ein ewiger Prozess der Auseinandersetzung. Und dieser Hintergrund ist für mich dann eben auch die Frage so, und jetzt geht mein Leben zu Ende und da frage ich, ja, wie war mein Leben? Bin ich zufrieden? Was ist jetzt zu tun? Muss ich was in Ordnung bringen? Muss ich was klären? Und also das ist der Blick zurück in die Vergangenheit. Und natürlich, wenn man da vieles liegen gelassen hat, nicht angepackt hat, ist das natürlich eine Arbeit, die belastend ist und die viel Raum und Zeit einnimmt. Das würde ich bei mir nicht so sagen, denn mein ganzes Berufsleben war ja auch damit verbunden, dass ich mich immer selber fragen muss, wie ist das heute, was ich erlebt habe für mich persönlich, was bringt mir das, was hat mir da Angst gemacht und wo sind meine eigenen Behinderungen oder Störungen. Und ich würde mal sagen, ich bin nicht in dem Sinne angekommen, dass ich sage, ich bin jetzt mit mir völlig klar oder völlig gesund oder geheilt von meinen eigenen Frühstörungen. Nein, aber ich habe ziemlich viel mich beschäftigt. Ich kenne mich ziemlich gut. Ich weiß meine Möglichkeiten und meine Grenzen. Und das macht es mir leichter, eben sich auch mit dieser Frage, wie will ich jetzt zu Ende kommen? Was halte ich vom Tod? Und möchte ich sterben? Also auch der Unterschied. Sterben ist ein Prozess, wo es ganz wichtig ist, dass man eine gute Absprache hat mit seinen nächsten Angehörigen. Also Sterben ist ja dann ein Vorgang, wo man eine Bereitschaft haben muss, jetzt endgültig loszulassen. Also loslassen ist überhaupt ein zentrales Thema in dieser Lebensabschlussphase und das endgültige Loslassen wäre ja dann das Sterben zum Tod hin. Und dann ist mir auch klar geworden, auch in dem Gespräch mit meiner Frau, mit meinen Kindern, auch mit engsten Freunden, man muss auch losgelassen werden. Also wenn ich es noch ganz persönlicher mache, was sind meine inneren Auseinandersetzungen in dieser Lebensphase an Störung, an Entfremdung? Ja. Da bin ich betroffen, das, was ich Muttervergiftung nenne. Eine Mutter, die mich zwar gewollt hat, ich bin ein gewolltes Kind, aber ich sollte für sie leben. Also ich war ihr Sonnenschein, das war so ihr Auftrag an mich. Und wenn ich so will, ist das auch ein Grund, Psychotherapeut zu werden. Da muss man ja Sonnenschein sein in dem Sinne, dass man bemüht ist, andere Menschen freundlich anzunehmen, zu verstehen. Bis man natürlich weiß, da geht man kaputt, wenn man immer nur Sonne sein will. Und in dieser Auseinandersetzung mit diesem mütterlichen Auftrag ist mir dann auch klar geworden, dass ich in meiner Lebensabschlussphase auch noch deutlicher aufhören muss, für andere da zu sein, für andere Sonne zu sein, also für andere Therapeut zu sein. Damit wird mir klarer, ich habe jetzt das Recht und die Pflicht, auch noch mehr für mich zu sein. Also diesen Auftrag, den ich von der Mutter hatte, den habe ich ja jahrzehntelang mich damit auseinandergesetzt und das auch in meiner Arbeit verändert. Aber in dieser letzten Phase wird das nochmal von Bedeutung. Also gerade bei der Frage an die Angehörigen, wann seid ihr bereit, mich loszulassen? Mhm. Was bedeutet das, wenn ich tot bin? an Veränderungen? Also das ist eine ganz wichtige Frage, die ich habe mich auch beschäftigt dann mit den Palliativmedizinern, die auch sehr viel davon wissen, wie wichtig das ist, dass man beim Sterben nicht behindert wird. Also die Medizin kann ein großes Problem sein, einen Menschen am Sterben zu hindern, weil man immer noch, weiß ich, infundiert oder was essen will, aufdrängen will.
Also und künstlich so am Leben gehalten
genau,
wird.
Genau. Viele Angehörigen wollen das. Also die, denen es schwer fällt, jemanden nahen, also sterben zu lassen. Dann fällt es einem wirklich schwer zu sterben. Und man muss also auch wirklich losgelassen werden. Und dieses Zusammenspiel von der eigenen Bereitschaft zu sagen, bin ich jetzt so weit, also das wäre mein Idealzustand, ich weiß nicht, ob ich den erreiche, dass ich zu mir sagen kann, ich bin jetzt bereit zu gehen. Das ist, ich denke, sogar ein autosuggestiver Zustand, wo man dann tatsächlich zu Ende kommen kann. Ja, aber,
und das ist ja auch nochmal eine wichtige Differenzierung. Also der eigene Tod und die anderen, deswegen finde ich das sehr schön, dass du das reinbringst, weil für die anderen ist es natürlich immer sehr, sehr dramatisch, wenn ein lieb gewordener Mensch geht und dich verlässt. Ja, und für den Sterbenden ist es aber ja auch nochmal, also ich habe das zum Beispiel bei meinem Vater erlebt 2017, als er im Sterben lag, wie sehr er auch an diesem Leben noch festgehalten hat, obwohl es ihm schon richtig schlimm, schlecht ging. Also bei ihm war das Loslassen wirklich ein großes Thema. Und es war dann aber tatsächlich so, plötzlich war dieser Frieden da, als er dann loslassen konnte. Und ich habe dann nochmal ein Lächeln in seinem Gesicht gesehen und habe gedacht so, wow, er ist jetzt an einem anderen Ort, an einem Ort, wo er irgendwas gesehen haben muss, was ihn wieder erfüllt. Weil vorher war es einfach nur ein absoluter Überlebenskampf.
Ja, also loslassen und losgelassen werden ist im Moment eine zentrale Thematik in dieser Lebensphase. Und das Loslassen betrifft natürlich das Materielle. Also wenn ich hier an meine Wohnung, mein Haus denke, dann ist das so vollgestopft. Und da merke ich, ich könnte jetzt schon anfangen, wegzuwerfen, auszusortieren. Habe ich auch zum Teil schon gemacht.
Und dann ich sehe es, die Regale sind voll bei dir.
Ja, das wird immer schlimmer. Ja, dann will ich was ordnen und wegschmeißen. Dann habe ich aus einem Haufen plötzlich 5 Haufen. Ja. Und dann habe ich mich mit meiner Frau verständigt und gesagt, naja, mir fällt es schwer, wegzuwerfen. Das hat wieder eine frühe Geschichte. Ich bin Kriegskind, Vertreibungskind, Hungerkind, wenn man so will. Also als Kind habe ich sammeln gelernt. Wir haben Kartoffeln gestoppelt, wie das hieß oder so. Also, ne? Und etwas zu behalten im Mangel war eine ganz wichtige Sache. Und dann waren die DDR-Verhältnisse ja auch im Grunde noch Mangelverhältnisse. Also das ist tief konditioniert, sodass das eine frühe Geschichte hat für mich. Wenn ich etwas weggebe, dann ist das eine bedrohliche, gefährliche Situation. Es könnte wieder Mangel drohen. Aber wenn es jetzt nicht nur um so materielle Dinge geht, sondern auch inhaltliche, um Bücher oder Filme oder so, dann merke ich, also gerade in der letzten Zeit habe ich noch Bücher, aber ich habe sie gar nicht mehr gelesen oder nicht durchgelesen, nur mal reingeschaut. Dein Buch will ich gerne lesen, wenn ich das
bekomme. Das freut mich. Ja, ich habe gesagt, ich schicke es dir zu.
Ja.
Da bin ich sehr gespannt auf dein Feedback.
Ja, aber es ist so, dass ich manche Bücher habe oder mir besorgt habe oder bekommen habe, die zu mir gehören. Die verkörpern mich, die spiegeln mich. Auch wenn ich sie nicht jetzt lese oder ich habe mehrere Bücherregale in meinem Haus, das sind Bücher, die habe ich vor 30, 40, 50 Jahren gelesen. Die stehen da noch da, die werde ich nie wieder anrühren. Aber ich kann sie nicht wegwerfen. Es ist wie ein Teil meiner Seele, der in solchen Büchern verkörpert ist, dass da beginne eine Amputation. Und das ist nicht mein Anliegen in der Lebensabschlussphase, sondern eher nochmal zu verstehen, welche Bücher mir was bedeutet haben. Und mit meiner Frau habe ich mich so geeinigt, also wenn ich also eher sterbe als sie, dass all das, was dann hier zu entsorgen ist, hat ja in aller Regel keine große Bedeutung mehr für die anderen. Also jedenfalls nicht die Bedeutung, die es für mich hat. Dann ist das für manche eben nur noch Schrapel, ja, oder so, und das kann entsorgt werden. Also das ist mir eine große Entlastung gewesen, mich darüber mit ihr so verständigen zu können, um mich jetzt nicht mit dieser permanenten Amputation von seelischen Inhalten zu befassen, sondern eher nochmal mir klar zu machen, was das in meinem Leben bedeutet hat. So ist eine zentrale Frage jetzt auch in dieser Phase, was hätte ich denn anders machen können? Oder hätte ich nicht was anders machen müssen? Oder kann ich sagen, das ist gut, dass ich mich so entschieden habe und dass und dann mich so verhalten habe?
Oder was hättest du gerne noch gemacht? Oder gibt es noch etwas, das du gerne tun würdest?
Genau. Also das sind dann Fragen, die tatsächlich diese innere Auseinandersetzung befördert. Ja? Und wir hatten vorhin ja schon angefangen, darüber nachzudenken, dass das Loslassen, also den Tod akzeptieren, sehr viel mit falschem Leben zu tun hat. Na, wenn ich falsch gelebt habe, ist verständlich, möchte ich aus dem Leben nicht gehen oder nicht freiwillig, weil ich ja irgendwie noch was denke, was ich noch leben könnte, nämlich echter, ehrlicher.
Und das heißt also einmal ganz kurz, wenn ich diese Erfüllung nicht erfahre, ist die Gefahr eben sehr groß, dass ich das Thema Tod verdränge. Weil wenn ich das Interview jetzt noch mal ein paar Minuten zurückdrehe, da hattest du auch gesagt, dass auch in deinem Bekanntenkreis Menschen eben nicht so gerne darüber sprechen. Ja, das ist dann ja eher dieses Verdrängen, nee, da möchte ich nicht drüber sprechen, weil es würde ja in der Konsequenz sofort bedeuten, ich bin aufgefordert, an meinem Leben was zu verändern.
So ist es. Und ich merke das, also ich bin, wenn ich jetzt in mein Institut denke oder an die Stiftung, die meisten engsten Mitarbeiter sind ja 20, 30 Jahre jünger. Und wenn ich jetzt mit dieser Thematik komme, dann sage ich, oh komm, lass uns in Frieden damit, wir sind dort noch nicht. Also da wird klar, im Grunde genommen kann man die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod oder dem Sterbeprozess, sollte man schon von Anfang an immer mal dran denken. Aber in der Lebensabschlussphase ist es eben noch nicht. Die ist wirklich erst dann, wenn im Leben diese zum Abschluss zu kommen, die zentrale Bedeutung bekommt. Und solange man im Arbeitsprozess ist oder noch mit der Familiengründung oder eben wesentlichen Lebensabschnitten zu tun hat, ist es auch richtig, noch nicht von einer Lebensabschlussphase zu sprechen. Also das kann ich dann schon verstehen, aber im Grunde genommen bleibt diese Grunderfahrung, bin ich mit meinem Leben gut aufgestellt? Bin ich echt? Kann ich wirklich so sein, wie ich möchte oder nicht? Und wenn man das
Und diese bejaht, Frage, Entschuldigung, Hans-Joachim, diese Frage kann man sich ja auch schon mit Anfang 30 oder Anfang 40 oder Anfang 50, also ich meine, bei mir war es irgendwie Anfang 40, als ich in diesen Prozess eingestiegen bin, und die Gesellschaft bewertet es dann ja eher so als, wieso will er oder wieso denkt er über den Tod nach? Ja, das ist dann ja eher so, das wird als zynisch gewertet oder als hätte man eine Todessehnsucht. Bei mir war das einfach immer nur Neugier, also weil ich schon als kleines Kind neugierig war, was ist Leben überhaupt? Also was ist das zu leben? Und das ist auch etwas, das würde ich gerne mal von dir erfahren. So, geht's dir auch so? Ich habe das immer, wenn ich, keine Ahnung, morgens aufwache oder abends einschlafe in so einem Dämmerzustand, dann mich zu fragen, ich finde es irgendwie komisch, dass irgendwann der Moment da sein wird, in dem es mich so nicht mehr gibt. Also ich finde das irgendwie so, dass ich so denke, dass, also diese Dimension, die das hat, ich glaube, dazu ist der Mensch kaum in der Lage, die zu erfassen, oder? Geht dir das jetzt, du bist jetzt ungefähr, ich sag mal, 20, 25 Jahre, ich habe gerade mal versucht zu rechnen, älter, 28 genau. Oder hat das dann auch mit diesem Altersprozess zu tun, dass du da dann dieses Gefühl dafür, was das ist, dass du das für dich besser in den Verstand bringen und erklären kannst?
Ja, ich kenne genau das, was du jetzt von dir beschrieben hast, kenne ich genauso.
Ja, ich habe es, ist schwierig zu beschreiben, also ja. Ich merke so richtig, wie einem die Worte dafür fehlen.
Es ist unvorstellbar. Dass man mal eines Tages nicht mehr isst, ist ja im Grunde genommen eigentlich unvorstellbar. Ja? Und das halte ich aber immer noch für einen Ausdruck, um nicht zu sagen ein Symptom, dass man mit dem eigenen Leben noch nicht wirklich gut am Ende ist, also oder abgeschlossen hat oder das Gefühl hat, ich habe mein Leben gelebt. Also ich bin zum Beispiel sehr froh, wenn ich sagen kann, das gelingt mir manchmal, ich bin so, wie ich gelebt habe, zufrieden. Da gibt es jetzt nichts, es gibt viele Konflikte und so, aber gibt jetzt nichts mehr, was da noch offen ist. Also und mit dieser inneren Einstellung fällt es mir leichter, mir vorzustellen, dass ich nicht mehr bin. Und bei dieser Frage spielt auch eine wichtige Rolle, dass, noch allgemeiner gesagt, ich glaube, es gibt den großen Unterschied, dass man Angst hat vor dem Tod, das Erschrecken, Entsetzen, und das hat nach meiner Erfahrung und Einstellung etwas damit zu tun, wie man echt oder entfremdet gelebt hat.
Also es ist die Angst vor ungelebtem Leben.
Genau. Und es gibt einen Zustand, und das wollen sehr viele, denke ich, Jüngere, die eben da noch nicht in dieser Situation sind, schwer annehmen. Es gibt ein Ja zum Tod. Also ja, es ist in Ordnung. Ich habe gelebt. Und das ist etwas, was ich in der letzten Zeit sehr deutlich verspüre. Dieses Ja wächst mit der Erfahrung, was alles nicht mehr geht oder worauf man keine Lust mehr hat. Also die körperlichen, die geistigen Einschränkungen, ich habe aufgehört zu surfen, ich habe aufgehört Ski zu fahren, kann ich nicht mehr so wandern, weil man da Beschwerden hat und so weiter. Und das ist in allen anderen Lebensbereichen auch. Wir haben ja auch miteinander solche Erfahrungen, dass ich dann gesagt habe, ich möchte dann nicht mehr bis nach Hamburg reisen oder so. Das ist mir zu viel.
Man sagt immer so schön, Altern ist nichts für Feiglinge. Ne?
Ja, ja. Naja, aber darauf will ich hinaus. Das sind Einschränkungen, Einbußen. Und plötzlich ist mitunter dabei auch der Gedanke, die Erfahrung, das ist aber auch ganz gut, das ist eine Entlastung. Also das muss ich nicht mehr haben, das muss ich nicht mehr machen. Und da merke ich, dass bei all den Dingen, die einem mal so wichtig waren, die von Bedeutung waren, die man auch so gerne gemacht hat, das nie, also für mich jedenfalls, hundertprozentig positiv besetzt war, sondern immer auch mit einer Unsicherheit oder einer Angst, schaffe ich das, kann ich das? Oder ich habe mit Skifahren jetzt vor ein paar Jahren aufgehört, als ich merkte, da fährt die Angst zu sehr mit. Also ich bin ganz gut gefahren, aber Stürze sind nicht vermeidbar. Vor allen Dingen, wenn man da im Gemenge ist. Ja? Das möchte ich nicht mehr. Ich möchte jetzt in diesem Alter keinen Sturz mehr erleiden. Wozu? Also das heißt, das Vergnügen, das früher dominierte, wird im Alter eben durch die Veränderung auch, da fährt die Angst mit oder die Unsicherheit. Und dann plötzlich kann ich das als eine Entlastung erleben. Ich muss ja nicht mehr Skifahren. Verstehst du? Also, ja. Wo man in jüngerer Jahren denkt, oh, wenn ich das nicht mehr kann, wenn da eine Einschränkung ist, ist es ja furchtbar, ist plötzlich, wenn es dann so ist, und man merkt, naja, das, der Stress ist nicht mehr, die Angst ist nicht mehr, die Belastung ist nicht mehr, wenn ich irgendwo hinreisen muss, dass das immer auch eben belastende Seiten hat, die man früher gar nicht so wahrgenommen hat. Aber jetzt wird es deutlicher, wenn ich es nicht mehr muss.
Aber nur dadurch, dass du es gemacht hast. Hättest du es nicht gemacht, wäre immer diese Sehnsucht geblieben. Und die Sehnsucht ist dann wiederum das, wenn ich nur Sehnsucht habe nach Dingen, die ich nicht tue, so erkläre ich mir das, ist dann eben auch die Angst vom letzten Tag umso größer und dann ja damit auch wieder verständlich. Das heißt, das Thema hat ja auch eine absolut politische Dimension.
Ja, also ich will mal wieder was erzählen. Nach der Wende bin ich in kürzester Zeit durch die Welt gereist. Ja, also ich hatte das Glück, dass ich mit meinem ersten Buch, mit dem Gefühlsstau, überall auch in den Goethe-Instituten der Welt eingeladen wurde und so. Also erst später habe ich gemerkt, ja, ich habe zwar die Reise gemacht, aber ich bin nie wirklich mit der Seele da gewesen. Jetzt merke ich, dass ich mir ganz gerne mal im Fernsehen Filme ansehe von Reisen, von Gegenden, von Ländern merke meine Sehnsucht, die da noch ist. Ja? Ich bin dann begeistert, wenn ich Landschaften sehe oder das von den Menschen erfahre und bedauere, dass ich eben so viel gar nicht gesehen habe von der Welt, obwohl ich auch viel gereist bin. Also da ist noch viel, viel, viel mehr. Das heißt, das hätte man sowieso nie alles bereisen können. Und dann schaue ich mir das an und bin zufrieden, schön, dass ich das noch sehen kann und auch entlastet, das muss ich gar nicht mehr haben. Also ich muss gar nicht mehr den Stress haben, weiß ich da 10 Stunden mit dem Flieger und mich dann zurechtzufinden und so weiter. Also das hat mir früher nicht viel ausgemacht. Aber jetzt merke ich, dass mir das doch was, Stress war, den ich nicht wahrhaben wollte. Und dieser Teil im Lebensabschluss als Phase, dass man auch merkt, man kann auch jetzt auf Belastung verzichten, auf Stress verzichten. Und ich will betonen, dass das, was man früher nur als Belastung erlebt hat, wenn man jetzt so alt wird und dies und jenes nicht mehr so kann, auch als Entlastung sein kann, erlebt werden kann. Jedenfalls geht es mir so, dass ich sage, das muss ich gar nicht mehr. Ja, gerade in der Auseinandersetzung irgendwo noch mal einen Vortrag zu halten oder so, merke ich, ich bedauere, dass ich das im Moment nicht mehr tue oder nicht mehr will. Ich bin froh, wenn wir jetzt online reden können. Das habe ich früher immer verachtet, weil es um den unmittelbaren Kontakt geht. Aber es ist auch angenehm. Also ich bin entlastet. Ich muss mich nicht in den Zug setzen und Angst. Wir hatten mal eine Vereinbarung, da konnte ich nicht zu dir kommen, weil der Zug ausgefallen ist.
Genau, ja? Zu Fairtalk, also, da musstest du absagen kurzfristig, ja.
Genau, also verstehst du, das verändert sich etwas. Was früher unvorstellbar war, was nicht mehr so gewollt wird oder nicht mehr so funktioniert, auch als Entlastung erlebt wird. Und das ist für mich eine sehr positive Erfahrung, eben das Ende zu bejahen. Als Idealzustand, also das wäre Idealzustand, dass ich sagen kann, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich sterben, jetzt kann der Tod mich nehmen und so. Dass es eine Annäherung gibt an diesen Zustand.
Und auch eben du die Dinge nicht, wenn du sagst, das Ende bejahen, die Dinge eben nicht zu beklagen, die nicht mehr funktionieren, sondern in sich, also das ist, ich stelle es mir dann auch vor, dass diese Dinge wie so ein, ich sag mal, wie so ein Film vor einem ablaufen und man auch nochmal für vieles, was man erlebt hat, dankbar ist und da auch nochmal, ja, auch eine energetische, wie soll ich sagen, Dankbarkeit reinbringt und ja, damit auch so ein in diese Zufriedenheit kommt. Also diese Zufriedenheit, die du für mich ausstrahlst, und weshalb, als du eben gerade sagtest, irgendwie, du hast keine Lust mehr, Vorträge, oder was heißt keine Lust mehr, aber das ist halt alles, du musst das nicht mehr, habe ich gedacht, und das werde ich jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen, ich finde, du musst auf jeden Fall noch ein Buch schreiben, das Lebensabschlussphase heißt, weil ich davon überzeugt bin, dass das für extrem viele Menschen ein echt großer Gewinn wäre.
Aber genau, es geht genau um diese Ambivalenz, ne? Also ich bedauere das, dass ich das jetzt nicht mehr tue oder ablehne oder mich nicht mehr einladen lasse, und bin erleichtert. Oder ich bedauere, dass ich, wenn ich solche Filme sehe von schönen Landschaften, dass ich das jetzt doch nicht mehr, den Aufwand würde ich nicht mehr wollen, und bedauern und bin erleichtert, dass ich es gar nicht mehr brauche. Und in dem Zusammenhang wird mir dann auch manchmal klar, ich habe Schränke voll mit Filmen, mit CDs, mit Vorträgen, mit Fotoalben. Da nehme ich mir mal wieder ein Album her und komme, Mensch, das hast du alles erlebt. Also da merke ich, das ist ein bisschen verblasst, manchmal sogar vergessen. Dann gucke ich auf ein Foto und sage, wo war denn das? Und ne, dann kommt es allmählich wieder. Und auf diese Weise helfe ich mir dann auch, mir klarzumachen, meine Güte, so viel hast du erlebt. Und das ist ja ein Prozess, den man kann so denken, eigentlich, der geht nie zu Ende. Ja, aber er geht auf natürliche Weise zu Ende. Also,
und das ist auch dieses, was ich eben meinte, dieses das Leben Revue passieren lassen nochmal.
Ja. Und in einer, also wenn ich falsches Leben und echtes Leben versuche zu vergleichen, dann ist falsches Leben ja, dass man also nicht wirklich bei sich angekommen ist, nicht wirklich so lebt, wie man möchte und könnte, sondern wie man muss. Und dieser Zwang, etwas Falsches zu machen, etwas, was einem aufgezwungen wird, fordert einen, dass man dann irgendwie das ausgleichen will, kompensieren will, sich ablenken will, betäuben will. Das heißt, man gerät in eine süchtige Kompensationslebensform, weil man ja irgendwie das Fremde, das Erzwungene jetzt irgendwie kompensieren, ausgleichen muss. So, und damit ist die Lebenskurve eben eine süchtige. Immer im Bemühen, immer mehr vom Falschen, wenn man so will. Und also immer mehr dann auch als Betäubung, als Ablenkung. Und im Unterschied ist das natürlichere Leben ein Auf und Ab, also Anspannung und Entspannung. Es gibt ja die schöne Formel von Wilhelm Reich, die Orgasmusformel, die nicht nur für die Sexualität, sondern überhaupt für menschliche Befriedigung gedacht ist. Also Anspannung, Ladung, Entladung, Entspannung. Anspannung ist Bedürfnis des Menschen. Wir haben das Bedürfnis zu essen, zu trinken, uns zu bewegen, Kontakte zu haben, zu lieben, Sexualität zu haben und so weiter. Und diese Bedürfnisse wachsen an, also ganz einfach mal, wenn es ums Essen geht, ne? Dann wächst das Bedürfnis, man hat Hunger, Appetit, dann isst man ordentlich und dann ist man befriedigt, dann kommt es wieder zu einer Entspannung. Wenn man aber Essen zur Kompensation macht, frisst man, kommt nicht zu Ende, ne? Also man kann also all die natürlichen Dinge eben auch missbrauchen zur Kompensation. Und wenn ich jetzt dieses Modell, das mir sehr gut gefällt, also ich bin ja ein Reichanhänger, auf das Leben anwende, dann hat das Leben eben auch eine Anspannung, Ladung, Entladung, Entspannung. Also ja. Anspannung wäre die Lebenslust, die Lebensenergie, die geladen wird dann mit Erfahrungen, mit Erlebnissen, wo ich sagen kann, oh ja, das bin ich. Also wo man wirklich im echten Sinne die Dinge erlebt und gestaltet, die ich möchte, die zu mir gehören. Und dann kommt es zu einer Entladung, also den Erfolg, das Ergebnis dessen, die Sinnerfahrung, was ich getan habe. Und dann folgt die Entspannung. Und das wäre der Tod. Verstehst du? Ja. Also wenn ich dieses...
Das ist ein schönes ja. Bild. Also das ist schön übertragbar und auch für jeden gut verständlich und nachvollziehbar. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt falsches Leben, weil falsches Leben natürlich, wenn ich in dieser bestimmten Phase des Lebens, und wir haben ja nun mal nur eine beschränkte Lebenszeit, also ich sag mal, die ist halt von 0 bis 100 oder gerade ein Interview mit einem Ethnomediziner geführt, der viel in diesen sogenannten Blue Zones rumgereist ist, der also indigene Stämme besucht, und da werden die auch teilweise 110 oder 115 Jahre alt, und da ist das völlig normal. Aber dieses falsche Leben führt dann ja eben auch zu dieser Angst vor dem Tod, die dann auch eine politische Dimension hat. Das heißt also, weil wenn ich die ganze Zeit in der Angst vor dem Tod bin, bin ich ja auch wesentlich leichter manipulierbarer, steuerbarer. Und da ist für mich auch dieses, also das Konzept dessen, was wir gerade erleben, der Politik eben die Menschen auch immer wieder mit neuen Ängsten und Angstwellen zu versorgen, damit sie überhaupt gar nicht erst auf die Idee kommen, dieses richtige Leben zu erkennen und dann auch schrittweise zu beginnen, es zu führen.
Du hast es schon vorhin gesagt, genau so ist es. Ich stimme dir voll zu. Also, dass die Entfremdung der Menschen, das ist eines ja meiner Zentralthemen, welche Betreuung, welche Beziehungsqualitäten brauchen Kinder, damit sie eben ins echte Leben kommen können. Und wenn das ist politisch nicht gewollt, und es wird massenhaft eine Entfremdung der Menschen produziert, und die sind natürlich im falschen Leben und können auch deshalb keine positive Einstellung zu dem Lebensende finden. Sie sind in ständigen Angst, auch vor dem Tod, weil sie nicht richtig leben. Und damit sind sie beherrschbar, damit sind sie beeinflussbar. Die Pandemie, der ganze Wahnsinn der Pandemie macht deutlich, sowas ist eigentlich nur möglich gewesen, weil die meisten Menschen im falschen Leben sind und voller Angst für ihr eigenes Leben sind und sich dann natürlich durch politisch gewollte Zielstellung auch ängstigen lassen, und damit werden sie beherrschbar und manipulierbar.
Genauso, und jetzt wäre es an jedem Einzelnen, da in die Selbstbestimmung zu kommen, in die Selbstermächtigung zu gehen und zu sagen, okay, ich gewinne die Kontrolle über mein eigenes Leben zurück. Ja, weil die politischen Rahmenbedingungen sind so, wie die politischen Rahmenbedingungen sind. Also die kann kein Einzelner jetzt mal gerade eben ändern. Was aber jeder Einzelne ändern kann, ist sein eigenes Leben, auch wenn die Rahmenbedingungen nicht besonders erfreulich sind.
Das ist genau meine Einstellung auch. Man muss ja feststellen, ich kann die Welt nicht verändern, ich kann diese Politik nicht verändern, ich kann möglicherweise, unglücklicherweise auch den Krieg nicht verhindern und so weiter. Aber natürlich kann ich meine Meinung sagen, meine Stimme erheben, das sollte ich auch tun. Also für das, was ich lebenswert halte, für Liebe, für Frieden, für Demokratie. Das ist klar. Aber ich will auf etwas hinweisen, was ich in meiner Arbeit auch immer wieder habe feststellen müssen. Wenn man so will, kann ich meine psychotherapeutische Arbeit ja auch so verstehen. Menschen, die leidend krank geworden sind, Konflikte haben, haben sie deshalb, um ganz allgemein zu sprechen, weil sie im falschen Leben sind, weil sie normopathisch beeinflusst sind. Und Therapie ist das Bemühen, Menschen zu helfen, zu sich zu finden, ehrlicher, offener, natürlicher zu werden, also aus der Normopathie auszusteigen. Und das Problem, was dabei entsteht, ist, wenn das gelingt, wenn Therapie in dem Sinne erfolgreich ist, haben es die Menschen, die sich jetzt besser verstehen, die mit sich besser klarkommen, aber mehr mit der Umwelt zu tun, die normopathisch ist, in der sie ja auch krank geworden sind. Das heißt, dieser notwendige Prozess, wir sprechen jetzt davon, wie kann ich mein Leben sinnvoll gestalten und um zu einem guten Ende zu kommen, dieser Weg wird in der Regel nicht von sozialen Umfeld bestätigt, sondern man wird eher in Gefahr kommen, angegriffen zu werden, beschimpft zu werden. Eben, dann ist man halt all das, was heute passiert, man ist ein Verschwörungstheoretiker oder ein Schwurbler oder ein Rechtsextremer oder irgend sowas. Also der Unsinn nimmt ja kein Ende. Und das hat eben damit zu tun, also wenn solche Abwertungen geschehen, sind das Abwertungen der Menschen, die bemüht sind, anders zu sich zu finden, ehrlicher zu sich zu werden, offener zu werden, kritischer zu werden. Also im Grunde genommen die ihnen aufgenötigte Entfremdung nicht mehr so mitzumachen. Und das ist der Preis für bessere Gesundheit oder bessere Zufriedenheit mit sich, dass man dann noch mehr Konflikte hat mit der Umwelt, mit der kranken Umwelt.
Das ist halt genau dieser Punkt, wenn ich beginne, diese Matrix zu durchschauen, dann ist das halt auch anstrengend. Und das hat ja jeder auch erlebt, der auch gerade in der Corona-Zeit plötzlich angefangen hat, sich kritisch zu äußern. Und ich meine, wir erleben ja jetzt auch immer stärker, wie sehr die sich kritisch geäußert haben, tatsächlich auch recht hatten. So, es kommt jetzt ja häppchenweise alles raus. Die Wahrheit kommt immer irgendwann ans Licht, ja, aber nichtsdestotrotz ist natürlich der Einzelne auch immer von den Dingen abhängig oder beziehungsweise ich lese das auch immer häufiger in den Kommentaren, dass dann da steht, das klingt ja alles ganz logisch und das klingt auch alles ganz toll, aber ich bin jetzt gerade in der und der Situation und ich kann es mir gar nicht erlauben, so zu denken. Und ich glaube, das ist, da würde ich von dir auch gerne nochmal hören, was du diesen Menschen sagst. Du wirst ja sicherlich auch in deiner langen Zeit als Psychoanalytiker viel mit Menschen zusammengearbeitet haben, die genau mit diesem Problem zu dir kamen, die eigentlich keine Alternative für sich gesehen haben. Was kann denn jetzt mal im ersten Schritt der Einzelne tun, damit aus diesem Gespräch auch etwas Praktisches abgeleitet werden kann?
Also ich habe in dem Zusammenhang immer deutlich gemacht, dass ich eigentlich für jeden Menschen in jeder Situation 5 Verhaltensoptionen kenne. Ich glaube, wir sprachen schon mal dafür. Also das ist die Anpassung, der Widerstand, die Subversivität, der Rückzug und die kleine Gemeinschaft. Das heißt, im Grunde genommen ist jeder Mensch in jeder Lebenslage verpflichtet oder hat die Entscheidungsfreiheit herauszufinden, wie sehr muss ich mich hier anpassen. Also man kann es simpel sagen, wenn ich ins Auto steige, muss ich mich anpassen an die Straßenverkehrsordnung. Ne? Und das kann man eben natürlich dann auch im sozialen Bereich. Wie weit kann ich oder muss ich es treiben, um ja nicht angegriffen, nicht so belastet zu werden, dass ich es nicht mehr aushalte. Dasselbe mit dem Widerstand. Wie viel kann ich wagen, ohne dann praktisch verfolgt, eingesperrt zu werden? Oder subversiv, ich kann tricksen, ich kann Ja sagen und Nein machen. Ja? Oder eben der Rückzug aus dem entfremdeten Leben, aus der Normopathie, das sage ich immer, mit Tieren, mit Pflanzen, mit der Natur, mit Musik, mit Kultur, mit Tanzen, mit Liebe. Das sind alles die Dinge, die man persönlich pflegen kann. Und jetzt kommt noch das Wichtigste, wenn ich die Welt nicht ändern kann und in Gefahr bin, je echter, je ehrlicher ich bin, umso mehr werde ich angegriffen. Ich sage das ja, das ist sozusagen das Jesus-Christus-Syndrom, also der Christusmord, den Wilhelm Reich ja schon beschrieben hat. Als, ich verstehe das so, ein Mensch, der für Liebe und für Frieden ist, wird getötet. Der ist so gefährlich, weil die meisten Menschen eben nicht in Liebe und in Frieden sind. Und wenn einer ihnen den Spiegel vorhält, dann wird das unerträglich für die Betroffenen und werden Gewalt anwenden. So, ich sage das im Kleinsten. Wenn wir uns bemühen, ehrlicher, offener zu werden, also die Entfremdung zu verringern. Das wird ja auch nie endgültig möglich sein. Brauche ich aber in die kleine Gemeinschaft. Ich brauche wenigstens 1, 2, 3, 4, 5 Menschen, mit denen ich dann diese gesündere, ehrlichere, natürlichere Lebensweise auch leben kann. Oder wir uns unterstützen gegenseitig halten können gegen die Angriffe von außen, wenn man so anders ist. Also da ist die Pandemie ja wieder ganz entscheidende Erfahrung. Also jeder Ungeimpfte weiß, wie schwierig das war, da zu leben, wie man angegriffen wurde, wie man ausgesondert wurde, wie man bedroht wurde, tatsächlich auch die Arbeit verloren hat und so weiter.
Mir kommt da gerade ein Gedanke, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das halt von all den Menschen, und daran sieht man auch den Grad des ungelebten Lebens einer Gesellschaft, dass das überhaupt möglich war.
Ja, ist richtig. Und jetzt, um diesen Satz zu Ende zu bringen, wie wichtig es war, einige Freunde, gute Bekannte zu haben, die dann auch ungeimpft geblieben sind, mit dem man dann sich untereinander stützen konnte, Halt geben konnte, nochmal nachforschen, ist das jetzt richtig, wie wir uns verhalten, was ist denn das, Vor- und Nachteile und so weiter, das braucht man dann. Also wenn man diesen Weg, den ich ja immer empfehle, also das ist mein Weg auch, sich bemühen, aus der Normopathie herauszukommen. Aber man wird dann angegriffen, man wird kritisiert. Wenn es ganz schlimm kommt, verliert man eben seine Freiheit oder seinen Beruf und so weiter. Braucht man einige Menschen, mit denen man dann eng verbunden ist, die einen unterstützen, halten und auch kritisch spiegeln, was man vielleicht dann auch übersieht oder nicht richtig versteht oder nicht richtig macht. Das ist dann ganz, ganz wichtig.
Dennoch ist das genau der Punkt, eben wirklich die eigene Wahrheit zu sprechen. Ich habe mal dieses Zitat gehört, es kann nichts Besseres passieren als das, was passiert, wenn du deine Wahrheit sprichst. Also es passiert ja immer was am Ende. Ja. Aber das, was passiert, wenn du sie sprichst, ist immer besser als das, was passiert in deinem Leben, wenn du sie nicht sprichst. Ja, und dennoch, natürlich, das ist herausfordernd. Wir kommen dann aber immer wieder auch auf dieses Thema Sinnhaftigkeit und vor allem Lebensqualität zurück und sind dann nicht so sehr bei der Lebensquantität. Ja, und danach richtet sich ja aber unsere Gesellschaft. Wir hängen uns Medaillen dafür um, wenn jemand es schafft, 100 Jahre zu werden, aber wir fragen nicht, ist er glücklich 100 Jahre alt geworden?
Ja. Das hat doch noch eine profanere Seite, die ich auch gerade erlebe. Also die und jene Störung, Erkrankung, medizinische Empfehlung hat man, was man machen soll, was man einnehmen soll oder so. Dann frage ich mich, nee, Moment mal, das sind alles Dinge, die gedacht sind, um das Leben zu verlängern. Das ist aber gar nicht mein Plan. Ich will das Leben nicht verlängern. Bis wohin denn? Ich denke an Lebensqualität, ja, und was ist für mich Lebensqualität und wo ist sie zu Ende oder wo schränkt sie sich ein? Also da wird mir auch der Widerspruch bewusst, dass man medizinisch alles Mögliche noch machen will, um möglichst lange zu leben, ja, aber je länger man lebt, desto beschwerlicher wird es. Also das heißt, ich stelle mir nicht so gut vor, dass ich bettlägerig werde oder dement werde oder so, nur weil ich mein Leben verlängert habe, was ja medizinisch möglich ist, bis hin, was wir am Anfang auch besprochen hatten, dass man, wenn es ums Sterben geht, man nicht unbedingt gut beraten ist, in medizinische Behandlung zu sein. Denn es fällt den meisten Ärzten schwer, einen gehen zu lassen. Dann wird also immer noch was versucht, das Sterben zu verhindern oder zu verzögern.
Das bringt ja auch eine Menge Geld. Also auch das habe ich bei meinem Vater erlebt, was diese ganze künstliche Ernährung kostet. Das ist ja ein Wahnsinnsbetrag, der da auch nochmal mit dem Sterbenden erwirtschaftet wird.
Ja. Also deshalb ist es ganz wichtig, dass man eine Patientenverfügung hat, wo man bemüht ist, das möglichst klar zu sagen, was man noch möchte oder nicht, und eben nahe Angehörigen, mit denen man das gut besprochen hat, dass die wissen, ja, wie man zu solchen Dingen steht und welcher Zustand erreicht ist, wo man dann sagt, dann gehe ich lieber oder lasst mich gehen. Ja.
Lieber Hans-Joachim, zum Schluss dieses Gesprächs habe ich noch zwei Fragen an dich. Die eine, gibt es etwas in deinem Leben, wo du sagst, das willst du unbedingt noch machen?
Nee. Ja, es gibt Dinge, die ich gemacht hätte, mal wie nennt man Gleitschirmen oder sowas.
Ja, oder hier Paragliding.
Ja, sowas. Oder oder ich wäre noch mal ganz gerne in Japan gewesen oder solche Sachen. Aber nee, es ist nicht so, dass ich das noch. Nee, muss ich nicht
machen. Ich finde, wir zwei verabreden uns nochmal zum Paragliding. Ich habe das auch noch nie gemacht. Und dann gucken wir mal, wer zuerst unten ist. Und die zweite Frage gibt es ja, da entstehen gleich Bilder im Kopf, ne, wie wir da dahin gleiten. Gibt es sozusagen für dich ein Leben nach dem körperlichen Tod?
Ja, obwohl ich auch nicht weiß, wie. Also, ich bin erstens mal überzeugt, unser Leben ist Materie, Energie und Geist, also was amateriell ist, ja. Ich hab auch einige Erfahrungen, wie Information wirkt, also dass es so etwas gibt, dass Menschen sich beeinflussen, ja, mit Mitteln, die wir nicht kennen, ja. Also nicht körperlich und nicht energetisch, ja. Also energetisch ist ja überhaupt keine Frage, dass ich weiterlebe. In meinen Büchern zum Beispiel lebe ich weiter oder in den Hunderten von Kollegen und Patienten, denen ich geholfen habe, ihr Leben zu reflektieren und zu verändern. Das ist eine ewige Geschichte. Da geht etwas energetisch weiter. Das geht nicht verloren. Also da bin ich ganz sicher, das hat Sinn gemacht in meinem Leben und macht weiterhin Sinn. Ob es darüber hinaus noch eine eigene, wie soll ich sagen, ein seelisches Leben oder ein energetisches Leben für ein
endloses Bewusstsein.
Ja. Also, ich weiß es nicht, aber ich halte alles für möglich. Nur eben der Körper, der wird verrotten, das ist unvermeidbar. Aber es ist nicht mehr so von Bedeutung. Also ich brauche, wie soll ich sagen, ja, es ist durchaus möglich und also energetisch ganz sicher. Und ich lasse mich überraschen. Jedenfalls sind die Nahtoderfahrungen, von denen man ja hin und wieder hört, doch ziemlich beruhigend oder optimistisch, ja.
Ja, ist sehr beeindruckend. Also das ist ein komplett neues Thema nochmal für sich, aber diese Nahtoderfahrungen, da gibt es ja auch Wissenschaftler mittlerweile wie Pim van Lommel, der dieses Buch Unendliches Bewusstsein geschrieben hat, der ist Herzchirurg gewesen und hat also über dieses Thema unglaublich viel zusammengetragen und ganz viele andere Menschen. Und es ist erstaunlich, wenn man dazu hört, dass die alle dann irgendwie das Gleiche berichten, obwohl sie sich gar nicht kennen. Das bedeutet also, da muss es irgendetwas geben, irgendeine Magie, irgendetwas, was ich mir auch einbilde, gesehen zu haben. Ich hatte es ja in diesem Interview geschildert, als mein Vater verstorben ist und plötzlich dieser Übertritt da war und ich mir einbildete, er sieht etwas, wo er jetzt ist. Und ich finde, das ist dann am Ende auch sehr tröstlich. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis, dem werden wir wahrscheinlich nie auf die Schliche kommen. Und am Ende ist das auch gut so.
Ja, also ich in dem Zusammenhang geht es mir wirklich darum, dass es nicht notwendig ist, Angst vor dem Tod zu haben. Also natürlich, wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen, das hat sehr viel mit der Lebensqualität zu tun, mit der Echtheit des Lebens und vielleicht ist eine Lebensabschlussphase, also nicht vielleicht, sondern auch sicher, es kann ja noch 10 Jahre sein, so eine Lebensabschlussphase, na, dass man die Zeit dann nutzt, wo man jetzt nicht mehr berufstätig sein muss und so weiter, tatsächlich nochmal darüber zu reflektieren, wie ist mein Leben gewesen, was habe ich noch zu ordnen oder in Ordnung zu bringen, habe ich was zu bereuen, dann kann ich das ja noch machen. Muss ich mich irgendwo entschuldigen vor mir selbst, dann kann ich das ja noch machen. Also das sind ja psychodynamische Prozesse, die dann noch möglich sind, um wirklich besser zu sich zu kommen. Es ist heutzutage nicht möglich, hundertprozentig ein natürliches Leben zu leben. Das ist nicht mehr möglich. Also die ganzen Verhältnisse, wie wir aufwachsen, wo wir hineingeboren werden, sind schon so, dass das unmöglich gemacht wird. Aber das ist praktisch dann wieder die Verantwortung, die jeder von uns hat, im Laufe seines Lebens sich dem kritisch zu stellen, der Frage, wie stimmig ist mein Leben? Und spätestens in der Lebensabschlussphase hätte man Gelegenheit und die Verantwortung, genau das zu ordnen, zu sortieren, in Ordnung zu bringen, sich zu entschuldigen oder das noch zu tun. Du hast jetzt, wir haben das jetzt mit dem Gleitschirm gemacht, ja, das, darüber kann man lachen, kann man auch machen, ja. aber es geht ja im Prinzip, ne? Also was ja. ist noch zu tun? Das ist ja eine der zentralen Fragen dieser Phase. Was ist jetzt noch zu tun? Ja, diese Frage hat man. Man hat früher, was habe ich heute in der Arbeit zu tun? Oder was habe ich an Konflikten zu bewältigen? Oder was habe ich an Karrierewünsche oder Urlaubswünsche oder sowas? Ja, und die Lebensabschlussphase hat für mich eine spezifische Frage oder Aufgabe, was ist jetzt zu tun? Was ist jetzt in dieser Phase ganz spezifisch zu tun, was es bisher so nicht gab? Und das wäre ja eben praktisch dieses, sich nochmal auseinanderzusetzen, das eigene Leben nochmal sich anzuschauen, aus der Entfremdung herauszukommen. Mit dem Ziel, also je besser ich meine Entfremdung erkenne und verringern kann, desto leichter wird es mir fallen, den Tod zu akzeptieren.
Und der Zeitpunkt dafür ist es nie zu spät. Wie oft habe ich schon den Satz gehört, ach, ich bin ja viel zu alt dafür. Und das ist genau dieses, dass ich denke, mit klar, je früher, umso besser. Ja, der eine mit 40, der andere erst mit 60 oder auch erst mit 70. Wichtig ist doch nur, zu diesem Punkt zu kommen und zu sagen, okay, ich sehe, es gibt Alternativen für mich. Ich kann in kleinen Schritten mein Leben verändern zu dem, der ich bin, um dann am Ende zu spüren, ich kann dieses, also ich muss mir einmal das Leben, das normopathische Leben, was ich möglicherweise geführt habe, selbst vergeben. Und sagen, okay, das ist auch ganz wichtig, sich da nicht hängen zu bleiben und nicht die ganze Zeit irgendwie, oh Gott, ich habe jetzt das alles falsch gemacht und so. Nee, es ist doch wichtig, einfach nur aus dem Impuls heraus, zum Beispiel jetzt auch durch so ein Gespräch, was wir führen, zu sagen, okay, und ab morgen fange ich damit an, etwas zu verändern. Und die gute Nachricht ist, auch das ist meine Erfahrung, du kannst das noch aufholen locker. Du kannst diese Sinnhaftigkeit und diese Lebensqualität, die kannst du auch komprimiert in kürzerer Zeit aufholen. Selbst wenn du viele Jahrzehnte genau. nicht richtig gelebt hast.
Und dabei sind für mich zwei Dinge wichtig. Dass, wenn man jetzt das nochmal reflektiert oder sich auch vergebt, dann es braucht Beziehung. Also das sollte man mit anderen Menschen und mit einem anderen Menschen machen, dem, wo man sagen kann, das und das tut mir leid oder das bereue ich oder da bin ich schuldig geworden und so weiter. Also es muss in Beziehung gebracht werden, also nicht nur im Stillen. Und so gut es geht, mit Gefühlen verarbeitet werden. Also die berechtigte, der Schmerz, was nicht gut gewesen ist, oder die Empörung, was einem angetan worden ist. Der Gefühlsstau ist für mich ja eine zentrale Pathologie des fremden, des nomopathischen Lebens. Und wenn man da herausfinden will, muss man auch den Gefühlsstau praktisch öffnen und Wut, Empörung, Schmerz, Trauer rauslassen. Und dazu bedarf es auch der Beziehung. Man braucht ein paar Menschen, mit denen man das machen kann oder zu denen hin man das machen kann. Ich merke, wenn ich ganz traurig bin und weinen möchte, ich kann das schon manchmal, aber wenn mich jemand in den Arm nimmt dabei, dann geht's richtig los. Dann ja, kann ich richtig, richtig tief weinen oder schluchzen oder.
Und dich fallen lassen.
Ja, ja.
Lieber Hans-Joachim, ich danke dir wirklich von Herzen für dieses Gespräch über dieses Thema, was kein gewöhnliches Thema ist. Und ich wünsche mir sehr, dass viele, viele Menschen daraus Impulse ableiten für ihr besseres Leben. Und ich wünsche dir sehr viele Jahre voller bester Gesundheit und freue mich auf viele weitere Gespräche mit dir. Danke, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Dankeschön.
Ich danke dir auch. Es macht immer eine große Freude, mit dir reden zu können. Du bist Dankeschön. Mir ein ganz, ganz lieber Gesprächspartner. Ja.
Das gebe ich gerne zurück und danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich danke euch ganz herzlich für eure Unterstützung für Opolut und andere alternative Medien, die wir ja dringend benötigen, um solche Gespräche weiterhin produzieren zu können. Deswegen, ich glaube, es gibt heute viel zum Nachfühlen, viel zum Nachdenken. Ja. Ich hoffe, wir konnten hier gute Impulse liefern und bis ganz bald an dieser Stelle. Gute Nacht. Tschüss. Dankeschön.
Tschüss. Tschüss. Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.